Das Problem am Klimawandel ist, dass er zu keinem konkreten Datum da ist und mit ihm ja auch keine Bilder verbunden sind, im Gegensatz zu Corona. Alles, was damit zusammenhängt, ist für uns heute noch weitestgehend abstrakt. Die Folgen des eigenen Verhaltens, mehr noch der Änderung des eigenen Verhaltens, sind eben schwer zu fassen. Das zu ändern, dafür ist Sciara angetreten. Sciara ist ein Online-Game, mit dem du wissenschaftlich fundierte Zeitreisen in eine Klimazukunft machen kannst. Und wie das genau geht, das erzählt uns einer der Gründer von Sciara, Daniel Tramberg, in dieser Episode. Mein Name ist Frank Schlieder, let the game begin. Viel Spaß und Sinn in der
Fabrik.
Ich darf begrüßen Daniel Tramberg von Sciara. Hi Daniel, grüß dich.
Hallo Frank.
Daniel, ihr entwickelt Zeitreisen in die Klimazukunft. Wie genau, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Für mich relevant wäre, was ist das wahrscheinlichste Szenario für die Zukunft?
Ich glaube, dass es das nicht gibt, weil das extrem davon abhängt, wie die Leute sich verhalten. Und das ist genau der Grund, warum wir Sciara machen, weil wir rausfinden wollen, wie die Leute sich tatsächlich verhalten. Ich glaube, dass jeder versucht, das aus dem Bauch raus vorherzusagen oder per historische Analogie oder so fehlläuft, weil ich glaube, wir sind in einer singulären Situation im Moment und niemand weiß wirklich, wo es lang geht und wer das behauptet, dem glaube ich kein Wort. Mir selbst auch nicht.
Also du meinst, dass die Ableitung von Erfahrungswissen wissenschaftlich nicht relevant ist? So nach dem Motto, jetzt haben wir bis jetzt schon 20 Jahre Klimafolgenforschung hinter uns und entsprechende Warnungen. Im Verhalten hat sich eigentlich nicht sonderlich viel geändert. Heißt, wir sind auf dem 4-Grad-Erwärmungsziel unterwegs. Das ist Bullshit, oder?
Naja, wir wissen nur, dass wenn wir nichts ändern, dann sind wir beim 4-Grad-Erwärmungsziel. Aber Menschen sind ja nicht Lemminge, die über die Klippe rennen, sondern in der Regel gibt es irgendwann mal eine Reaktion. Ne? Bei der Covid-Pandemie gab es ja jetzt auch eine Reaktion und sehr viele Leute tragen auch die relativ anstrengenden Maßnahmen mit, weil sie eben so unmittelbar betrifft und sie verstehen, was da passiert. Andere weniger, aber ich glaube, im Moment ist es immer noch eine Bevölkerungsmehrheit, die sagt, hey, wir müssen da jetzt einfach mal hart durchgehen.
Ja, du sprachst gerade Covid an. Ich erinnere mich noch sehr gut an den 13. März 2020. Es muss so irgendwie so um die 14 Uhr gewesen sein. Das war für mich der offizielle Tag des Corona-Einschlags, in dem einfach dann die Schließung der Schulen und Kitas in Deutschland oder in NRW, wo ich wohne, verkündet worden ist. Und ich wusste, wir haben die nächsten Wochen dann die kleinen Kinder zu Hause. Das war ein greifbares Datum. Es war so, jetzt ist Alarm. So, ne? Das ist beim Klimawandel, wie wir alle wissen, natürlich nicht. Und darum kümmert sich Sciara. Quasi so ein bisschen für mich übersetzt als Produzent, Bilder für die Zukunft zu generieren, in den Köpfen zu implementieren, um, naja, vielleicht auch ein Stück weit Alarm zu schlagen. Vielleicht stellst du, so wäre meine Interpretation der ganzen Sache, aber vielleicht stellst du das, wo du ja schon seit Monaten, Jahren in diesem Thema drin bist, nochmal vor. Was ist Sciara?
Sciara ist eine Software, mit der man Klimazukünfte simulieren kann. Die Idee entstand aus der Verbindung aus Online-Gaming und wissenschaftlichen Klima- und Soziologie-Modellen. Und die Idee hatte ich vor über 10 Jahren, als ich bei der Beschäftigung mit den Klimathemen und dem Simulieren all dieser Szenarien merkte, da kommen Menschen eigentlich nicht wirklich vor. Und menschliches Verhalten und menschliche Reaktionen auf die Entwicklung kommen nicht vor. Und alle Versuche, Menschen in Software zu simulieren, sind eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil Menschen viel zu komplex sind. Und da wurde die Idee geboren, warum nimmt man nicht einfach Menschen und lässt die mit den wissenschaftlichen Modellen interagieren? Und genau das machen wir. Für einen Teilnehmer dieser Simulation sieht es ein bisschen aus wie ein Multiplayer-Online-Spiel. Man kann da in der vollen Ausbaustufe mit Hunderten bis Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden von Menschen gleichzeitig spielen in derselben simulierten Welt. Und kann da in quasi beschleunigter Zeit eine Reise in die Zukunft unternehmen und die wissenschaftlichen Modelle erzeugen die Spielwirklichkeit. Und man kann in dieser Spielwirklichkeit Entscheidungen treffen für seinen eigenen Lebensstil, für die Wahlen, für das Wahlverhalten des eigenen und ähnliche Dinge mehr. Und die Modelle, die in der Simulation mitlaufen, die berücksichtigen all das. Also die berücksichtigen mein eigenes Verhalten und das der anderen Teilnehmer hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung. welche auch immer wieder wählen. Und die Simulation berücksichtigt auch systemische Maßnahmen, die zum Beispiel von einer virtuellen Regierung getroffen würden und die jetzt zum Beispiel sagt, wir führen eine bestimmte CO2-Steuer ein oder wir verbieten den Verbrennungsmotor oder wir machen genau das Gegenteil von all dem. Und damit bekommt man sowohl realistische Klimapfade quasi, als auch das realistische soziale Verhalten der Menschen, die von diesem Klimawandel und möglicherweise Klimaschutzmaßnahmen betroffen sind, weil die miteinander interagieren, weil die sich darüber unterhalten in der Simulation, weil die die Folgen des gemeinsamen Verhaltens anschaulich spüren können.
Das heißt jetzt konkret, ich sitze an meinem Computer und akkreditiere mich in dieses Spiel irgendwo, baue eine Person auf. Ich bin jetzt hier Frank 007, ja, und gebe halt diverse Sachen ein, was ich gerade so mache. Das heißt, ich esse das und das an Lebensmittel, ich fliege die und die Strecken, ich mache dort und dort Urlaub und gebe quasi mein Verhalten in eine Eingabemaske ein. Und was passiert dann?
Also es ist, wir versuchen es natürlich nicht wie eine Eingabemaske aussehen zu lassen, weil das wäre wahnsinnig langweilig. Wir versuchen das in lebensnahen Kontexten darzustellen. Also unser aktueller Prototyp der Software zeigt zum Beispiel den Querschnitt eines Hauses mit seinen verschiedenen Räumen. Und mit diesen verschiedenen Räumen sind unterschiedliche Lebensstileinstellungen verbunden. Und da kann ich dann wählen, wie ich eben esse, fahre, fliege, reise. Das funktioniert sehr ähnlich wie ein CO2-Fußabdruckrechner. Und tatsächlich ist in der aktuellen Software ein CO2-Fußabdruckrechner integriert, der CO2-Emissionen errechnet. Wir errechnen aus dem Verhalten aller Teilnehmer den Gesamtausstoß von CO2 und der geht in ein Klimamodell. Das Klimamodell macht daraus eine Temperaturzeitreihe. Die Temperaturzeitreihe geht in ein Klimafolgenmodell. In unserem Fall im Moment das Einzige, das wir bisher integriert haben, ist ein Meeresspiegelanstiegsmodell. Man kann aber noch 10 weitere da dran klemmen, die alle möglichen Auswirkungen des Klimawandels berechnen würden. Und das, was aus den Modellen hinten an Zahlen rausfällt, das werden wir dann dem Spieler anschaulich visualisieren. In seiner persönlichen Lebensumwelt, aber eben auch durch etwas, was wir virtuelle Medien nennen, denn die Wirklichkeitswahrnehmung passiert ja eben entweder unmittelbar, ich trete vor die Tür und sehe, wie es meiner Umwelt unmittelbar geht, oder ich bekomme den größten Teil der Informationen über das, was in der Welt passiert, über Medien vermittelt. Und genau diese Medienvermittlung und die Selektion und den Spin, den Medien diesen Informationen geben, wollen wir auch mit simulieren. Und jetzt kann ich als Teilnehmer, nachdem ich initial mal gesagt habe, wie ich lebe, sehen, wie sich die Umwelt verändert daraufhin. Okay. Und ja.
Okay, also das heißt im Grunde genommen, also ich sitze in meinem Haus, in diesem Querschnittshaus im Wohnzimmer und denke mir, ich buche jetzt mal im Winter einen Flug nach Bali und im Sommer einen Flug nach Florida und das wird berechnet und dann wird hochgerechnet, wenn alle sich so verhalten würden, da muss man jetzt irgendwas Plastisches haben, wahrscheinlich der Anstieg der Meeresspiegel um einen Meter im Jahr 2050 und eine Stadt wie Venedig oder so säuft dann komplett ab oder sowas.
Dann. Genau, das wäre zum Beispiel dann eine virtuelle Nachricht aus den virtuellen Medien, die dann sagt, okay, Venedig wird aufgegeben. Ne? Oder in Bangladesch müssen 50 Millionen Küstenbewohner fliehen. Ja. Und solche Sachen. Ne? Und das kann man sogar mit Videoclips und Bildern und so illustrieren, weil da gibt es natürlich ein reiches Repertoire an Dingen, auf die man da zurückgreifen kann, um das emotional anschaulich zu machen.
Ja, ja. Okay. Und kann ich auch andere Rollen annehmen? In diesem Fall jetzt nicht nur ich als Rolle, sondern könnte ich auch jetzt die Regierung von Italien sein?
Ja, das kommt ein bisschen auf das Simulationsszenario an. Sciara wird es ermöglichen, die verschiedensten Fragestellungen in den verschiedensten Simulationsszenarien zu untersuchen. In einem fortgeschrittenen Simulationsszenario gäbe es tatsächlich ein politisches System mit Wahlen, mit Politikern, die eben entweder in der Opposition sind oder in der Regierung sind und die dann auch tatsächlich innerhalb der Simulation gewählt oder abgewählt werden. Und wenn sie eine Regierung sind, dann auch Regeln erlassen können. Da könnte zum Beispiel eben ein virtueller Politiker, der diese Rolle spielt, eine CO2-Steuer erlassen oder sie zurücknehmen. Da natürlich nicht jeder glaubwürdig einen Politiker spielen kann, weil das ein bestimmtes Mindset, glaube ich, ist und ein bestimmter Erfahrungshintergrund auch nötig ist dafür, besetzen wir solche Rollen mit Menschen, von denen wir wissen, durch vorherige Befragungen oder explizites Zuordnen, dass sie diese Rolle auch ausfüllen können.
Okay. Ihr habt auch geschrieben, das ist letztendlich eine Simulation für ja, Entscheider in der Gesellschaft, also so wie ich, oder aber auch Entscheider in Politik, auch in Wirtschaft. Wie funktioniert in diesem Fall eine Simulation für eine Unternehmung?
Ein Unternehmen könnte zum Beispiel untersuchen, welche Risiken mit bestimmten Geschäftsstrategien einhergehen. Es gibt ja Unternehmen, die deren Hauptprodukt das Kaufen und Verkaufen von Risiken ist, Versicherungen, Banken und ähnliche. Aber auch Großkonzerne, die ganze Produktstrategien auflegen müssen und mit der langfristigen Wirklichkeit in Einklang bringen müssen, könnten mit einer solchen Auftragssimulation herausfinden, wie diese Maßnahmen, die sie dann ergreifen, tatsächlich auf die Kunden wirken würden. Also man könnte jetzt eine Simulation machen, in der gar nicht Bürger eine Rolle spielen, sondern die eigentlich nur den Versicherungsmarkt abbildet, beispielsweise. Und dann würde das Klimamodell die Klimarisiken extrapolieren in die Zukunft und berechnen. Und der Auftraggeber könnte eine Rolle spielen, eben als zum Beispiel, keine Ahnung, eine große Rückversicherung, die bestimmte Prämien nimmt und bestimmte Programme auflegt. Und das würde dann in dem Gesamtversicherungsmarkt einfach mal durchsimuliert werden mit vielen, vielen anderen Leuten, die eben auch Versicherungen spielen und wie die darauf reagieren. Aus unserer Sicht könnte das einen enormen Mehrwert bieten für Unternehmen, die in Risiken handeln, diese Risiken besser einzuschätzen und damit passgenauer ihre Strategien auszurichten.
Okay. Und im Regierungs-, im Politik-Kontext, also kann man das sich so vorstellen, dass dann, gut, Frau Merkel wird dann irgendwann wahrscheinlich nicht mehr simulieren, aber dann der zukünftige ziemlich wahrscheinlich Bundeskanzler der nächsten Bundesrepublik Deutschland könnte dann politische Entscheidungen simulieren, welche Auswirkungen sie auf was eigentlich haben?
Primär auf die Akzeptanz der Bevölkerung. Ja, es gibt ja das schöne Bonmot, dass ein Politiker zwei Pflichten hat, nämlich gewählt werden und dann wiedergewählt werden. Und alles, was ein Politiker macht, dient unter anderem auch mindestens dem Machterhalt. Und ein Politiker, der unsicher ist, ob er eine notwendige Klimaschutzmaßnahme durchbekommt oder ob er bei der nächsten Bundestagswahl dafür abgestraft wird, könnte mal ausprobieren, wie er diese Maßnahme einführen kann, damit sie akzeptiert wird. Oder eben einfach nur, ob sie akzeptiert wird und ob er vielleicht eine andere Maßnahme auf eine andere Weise einführen muss. Ja, die Idee dahinter ist, dass wir wollen, dass die Unsicherheit bezüglich der Akzeptanz in der Bevölkerung kleiner wird, so dass mit größerer Sicherheit die richtigen Entscheidungen früher getroffen werden können.
Okay. Bevor wir jetzt natürlich auch so ein bisschen mal kurz unter die Haube gucken, das heißt, ihr seid ja, der Anspruch ist ja wissenschaftlich basiert, die Zukunft zu modellieren, möchte ich doch noch fragen, was ist das Ziel des Spiels? Also letztendlich ist es ja ein Online-Spiel und jedes Spiel hat ja irgendwo, so jedes Game muss ja irgendein Ziel haben irgendwo, damit der Charakter halt irgendwo noch Spaß macht. Ne? Wie habt ihr, wie geht ihr da mit der UX um?
Das ist eine sehr interessante Frage, die wir uns auch lange gar nicht so gut beantworten konnten. Und im Moment ist die beste Wette, das Ziel des Spiels ist es, entsprechend den eigenen Werten und Bedürfnissen das bestmögliche Leben unter den sich ändernden Bedingungen zu gestalten. Und was das bestmögliche Leben ist, ist für jeden Menschen anders. Wir machen da keinerlei Vorgabe. Das Einzige, was wir vorgeben, sind die wissenschaftlichen Modelle, die Feedback darüber geben, was die Wirklichkeit wahrscheinlich sein wird. Also sowohl in Bezug auf das Klima als auch auf den eigenen Geldbeutel, auf die Lebenserwartung, auf die akute Gesundheit, auf die Menge an Zeit, die ich für bestimmte Aufgaben in meinem Leben verteilen kann und natürlich auch für die Freizeit und ähnliche Dinge mehr. Und dann kann ich als Teilnehmer selber entscheiden, was davon ist mir wie wichtig. Aber welche Auswirkungen das auf diese verschiedenen Bereiche hat, würden wir versuchen, sehr anschaulich darzustellen, sodass die Leute eine emotionale Beziehung dazu haben zu diesen Sachen und das nicht einfach nur nackte Zahlen sind, weil nackte Zahlen gibt es schon zu viel, kein Mensch versteht die und das wollen wir ändern.
Ja, okay. Du hast ja auch gerade gesprochen, also davon, dass Tausende, vielleicht sogar Zehntausende auch gleichzeitig spielen kann. Kann ich dann gucken, was gerade in dieser Situation mit diesen 10.000 Mitspielenden abgeht? Ich meine, das ist ja dann letztendlich aus den Umfragen, aus der Statistik her im Grunde genommen eine repräsentative Umfrage über gegenwärtiges Verhalten, oder?
Es ist ähnlich, aber wir sagen immer, wir machen ausdrücklich keine Umfragen, weil Umfragen konfrontieren die befragten Menschen nicht mit den Konsequenzen ihrer Angaben oder Entscheidungen, die sie damit vermitteln. In der Simulation würden sie diese Konsequenzen ja erleben, weil so eine Simulation läuft über eine simulierte Zeit von Monaten, Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, komprimiert auf einen sehr viel kürzeren Realzeitraum. Und wenn ich mich entscheide, ich keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht mehr Auto fahren und ich fahre jetzt nur noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad, dann würde das System ausrechnen, okay, wie viel Zeit kostet es mich dann, und zwar mich persönlich da, wo ich wohne, keine Ahnung, zum Beispiel zur Arbeit zu kommen und meine sonstigen Aktivitäten zu machen. Und dann würde sich möglicherweise verschieben, die Zeit, die ich aufwenden muss, zugunsten von mehr Freizeit oder vielleicht sogar zu Ungunsten von mehr Freizeit, weil viele Leute fahren Auto und stehen stundenlang im Stau. Und das wäre vielleicht anders besser gegangen. Ja, das ist natürlich dann total abhängig von den Lebensumständen, die die einzelne Person auch wirklich mitbringt.
Aber ich könnte quasi in dem Augenblick, wo ich spiele, auch sehen, wie die anderen auch entscheiden und was das in diesem Augenblick für eine Zukunft wäre im Jahr 2050 auf Basis der gerade Spielenden.
Das ist ein Experiment, was wir im Moment vorbereiten in der allerersten Version unserer Software, dass wir die Simulation fragen, was würde passieren, wenn die Teilnehmer das sehen könnten, wie das Klima zum Beispiel in 2050 ist, wenn alle so weitermachen wie bisher. Und weitermachen wie bisher zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Simulation. Also wenn die Simulation jetzt schon 10 Jahre in die Zukunft gelaufen ist, könnte ich immer noch fragen, okay, und jetzt, wie ist es denn, wenn wir jetzt alle so weitermachen wie bisher? Dann würde die Zahl wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen und die simulierte Zukunft würde anders aussehen.
Spannend. Ich habe, also für mich war, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das wirklich Revolutionäre, der Versuch der Erklärung des menschlichen Verhaltens. Selbst, jetzt mir zurück, ist schon eine ganze Weile her, aber in meinem Studium der Volkswirtschaftslehre war das menschliche Verhalten immer gegeben. So, es wurde einfach angenommen und auf Basis dieser Annahme eines menschlichen Verhaltens wurden quasi alle ökonomischen Modelle abgeleitet. Nun, wie ich dann im Laufe der Jahre gemerkt haben, wie es auch Studien dann widerlegt haben, war die Grundannahme eigentlich schon sehr diskutabel. In diesem Fall in der Ökonomie ganz klar der Homo economicus, also der Mensch, der immer rational Eigennutzen maximierend handelt. Das ist ja mittlerweile im Laufe der Dekaden mehrfach widerlegt worden, aber auf Basis dieser Annahme basieren im Grunde genommen alle Wachstumsmodelle, die später entwickelt worden sind. In diesem Fall brecht ihr diese Annahme, dass menschliches Verhalten nicht mehr angenommen, sondern beobachtet wird. Was passiert dann?
Ich glaube, dass wir dann ständig überrascht sein werden, was diese virtuellen menschlichen Gesellschaften tatsächlich an Verhalten hervorbringen. Homo economicus ist in seiner Reinform natürlich eine Lachnummer. Das kann jeder in 30 Sekunden sehen, dass das Quatsch ist. Aber es ist nicht ganz falsch. Ja, um da mit Douglas Adams zu sprechen, das ist anders als die Wirklichkeit, aber nicht ganz anders. Es ist ein Aspekt menschlichen Verhaltens, aber es gibt eben noch viele, viele andere Werte, die man hat. Trägheit, Identität, äußere Bedingungen, Liebe, Hass und so weiter. Jegliche Emotionen, die man so mitbringt. Und diese individuellen Dinge, die Menschen zum Handeln bringen oder davon abhalten, jetzt auch noch in der sozialen Interaktion zu beobachten, die ja auch eine ganz starke Rolle spielt in soziale Dynamik, das wird jede Menge überraschendes Zeug produzieren und sehr, sehr viel Einsichten produzieren, glaube ich auch. Was wir nicht machen, ist, wir versuchen nicht zu erklären, warum die Leute das machen. Das werden die Sozialforscher, mit denen wir zusammenarbeiten, versuchen, aus den Daten zu ermitteln, die da erhoben werden. Aber uns als Giara interessiert vor allem, dass sie sich so verhalten und was das Ergebnis dieses Verhaltens ist.
Auch das Ergebnis dieses Verhaltens sind ja Annahmen, die ihr trefft für eine Zukunft, die durchaus auf Berechnungen beruhen, aber mehr oder weniger auch Parameter sind, die gesetzt werden müssen und die in sich ja auch wieder komplex sind. Vielleicht kannst du mir dafür ein Beispiel geben, wie ihr das macht.
Die Annahme ist, dass wenn wir die Rahmenbedingungen für die Entscheidungen, die in diesem Fall klimarelevant sein sollen, wenn wir die realistisch genug setzen, dass dann die Leute sich in diesem System mit den unterschiedlichen Zielkonflikten und Dilemmata, denen sie begegnen, dass sie sich dann auch realistisch verhalten. Mhm. Und das gibt eine Beobachtung, die in großen Multiplayer-Online-Spielen gemacht wird, die natürlich dann, weiß ich, Science-Fiction oder Fantasy-Hintergründe haben und ansonsten völlig irreal eigentlich sind. dass ich in diesen Spielen, wo zum Teil auch Zehntausende von Leuten unterwegs sind, manchmal sogar Hunderttausende, dass sich da extrem realistisches soziales Verhalten ausbildet. Allianzen, Kriege, Arbeitsteilungen, Regierungen, was immer du möchtest. Und dass sogar in solchen extrem irrealen Szenarien wie, keine Ahnung, EVE Online, ja, alles im Weltraum, diese Dynamiken zu beobachten sind, das gibt uns die Sicherheit, dass wir Ähnliches auch in sehr viel realistischeren Umständen in unserer Simulation beobachten werden.
Ihr arbeitet dafür mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung zusammen und das Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, also das PIC, verwendet dafür das sogenannte agentenbasierte Modell oder sogenannte agentenbasierte Modelle. Vielleicht gehen wir da mal im nächsten drauf ein. Kannst du mir das erklären, dass ich das auch verstehe? Was ist das?
Ein agentenbasiertes Modell nimmt beliebige Systeme, die untersucht werden sollen, der natürlichen und technischen Umwelt, die wir haben, und vielleicht auch der sozialen Umwelt im Sinne von Finanzsystemen oder Ähnliches, und versucht, menschliches Verhalten darin zu modellieren, nicht wie das eben in dem Homo economicus Modell passiert, alle Menschen sind einer, der immer nur sich optimiert, sondern die versuchen tatsächlich Individuen abzubilden. Und diese Individuen sind, wenn man so will, kleine, einzeln laufende Computerprogramme, die mit Regeln gefüttert sind, die menschliches Verhalten imitieren sollen. Und man hat dann davon, keine Ahnung, 10.000 Stück, die entsprechend hochgerechnet werden, wiederum auf die Gesamtbevölkerung. Und die interagieren dann quasi mit diesen natürlichen und technischen Systemen und in kleinem Umfang auch miteinander, um zu versuchen, menschliche Sozialdynamik damit zu erzeugen. Und das ist sehr viel fortgeschrittener als diese ganz einfachen Modelle, die einfach nur ein paar Formeln annehmen, so nach dem Motto, alle Menschen verhalten sich so, das muss stimmen. Aber es leidet enorm darunter, dass es immer noch ein sehr begrenzter Regelsatz ist. Die Regeln, die da drin sind, sind alle einzeln hoch umstritten in der Soziologie. Und manchmal sind die Regeln, die da drin sind, auch einfach nur die plausiblen Annahmen des Modellierers, die durch absolut nichts abgesichert sind. Mhm. Und darüber hinaus können diese Modelle nicht miteinander diskutieren, sondern die haben bestimmte einfache Interaktionsmöglichkeiten untereinander, aber die können keinen diskursiven Austausch führen. Und damit bricht die soziale Dynamik eigentlich letztendlich komplett ins Absurde zusammen.
Wie gebt ihr denn die Prognosen dessen, was passiert, visuell aus?
In dem einfachen Modell, was wir im Moment als Demonstrator haben, werden die Folgen tatsächlich nur als Zahlen ausgegeben, aber das ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Und wir wollen zum Beispiel in Bezug auf den Meeresspiegelanstieg, weil wir das vorhin schon erwähnt hatten, würden wir zum Beispiel zeigen, dieses Ding, dass dann eine virtuelle Nachricht kommt, Venedig wurde gerade aufgegeben. Oder wenn es um Dinge geht, die in meiner unmittelbaren Umwelt passieren, dann würden wir zeigen, wie die Bäume vor deinem Haus sterben. Oder wir würden zeigen, dass du nächtelang nicht schlafen kannst, weil jede Nacht über 30 Grad ist, fünfmal hintereinander. Und wir würden zeigen, dass die Lebensmittelpreise einsteigen, weil leider die Bauern viel zu wenig geerntet haben. Und solche Dinge mehr. Ja, also das, die Dinge, die wirklich für die Teilnehmer nachvollziehbar und konkret sind. Zahlen sind es leider nicht.
Okay. Mal kurz noch ein paar Wörter zu euch. Wer steckt dahinter, Daniel? Also ihr kommt, ja, du kommst allesamt aus der IT. Ich glaube, du hast noch einen Mitgründer und noch ein paar andere sind dabei. Wer hat sich das einfallen lassen?
Ja, die ganz ursprüngliche Idee stammt von mir und die blieb sehr lange liegen, weil sich für mich keine Möglichkeit ergab, das zu machen. Und ich eine Familie hatte und Geld verdienen musste und so weiter. Und jetzt hat sich durch eine irre Kette von Zufällen, ja, wenn ich Esoteriker wäre, würde ich sagen, schicksalshaft geradezu, eine Reihe von solchen Möglichkeiten ergeben, die das jetzt gestartet haben. Und die wichtigsten zwei Punkte sind, ich habe die zwei Wissenschaftler vom PIC kennengelernt, die sich genau mit solchen agentenbasierten Modellen beschäftigen und denen unheimlich die Augen geöffnet wurden durch die Idee, Mensch, man könnte das auch ganz anders machen und das hat ein hohes Potenzial, viel realistischer zu werden. Und dann im zweiten Schritt ist mein Co-Geschäftsführer Sebastian Kutscher dazugekommen. Der ist ein erfolgreicher IT-Gründer Und ich habe für ihn als Freelancer ein paar Mal gearbeitet und wir haben uns immer sehr gut verstanden. Er hat mich privat besucht, ohne zu wissen, was ich da im Köcher habe. Und ich habe ihm das ganz unschuldig erzählt und er sagte, hey, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Ich bin nämlich seit etwas über einem Jahr aus meiner Firma ausgestiegen. Ich hatte genug davon und das fühlt sich an wie das, was ich machen möchte. Und dann hatte er direkt nicht nur den Willen, sondern auch die Möglichkeit. Er hat nämlich ganz viele Leute aus seinem Netzwerk gefragt, ob sie nicht die Softwareentwicklung davon unterstützen wollen. Und von 11 Unternehmen, die er gefragt hat, haben 6 Ja gesagt. Ja, das war ein etwas aufwendiger Prozess noch, die dazu zu kriegen. Aber die spontane Antwort war, ja, wir machen das, wenn ihr uns zeigt, dass das tatsächlich Hand und Fuß hat. Und das haben wir ihnen gezeigt. Und die anderen Teilhaber sind jetzt eben alles mittelständische deutsche IT-Firmen. Sehr erfolgreiche, sehr solide IT-Firmen, die alle Inhaber geführt sind. Eine ist eine Genossenschaft sogar und die machen das wegen des Effekts aufs Klima. Die sind alle hochgradig fokussiert darauf, das besser zu machen.
Okay. Ihr seid jetzt so im Stadium des Fundings. Das heißt, ihr habt einen Prototypen bereits, der noch keine eigene App ist. Also ihr wollt irgendwie browserbasiert, aber auch appbasiert, glaube ich, anbieten, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne?
Also im Moment ist es browserbasiert und das werden wir sicherlich noch in eine App verpacken, wenn wir soweit sind. Wir haben ein Demonstrationssystem, mit dem wir jetzt schon einfache Experimente machen können und die machen wir auch schon mit friendly Usern. Also Leuten, die wissen, dass das jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und die uns Feedback dazu geben, wie sich das anfühlt, was wir verbessern müssen und so weiter. Das ist also jetzt eine intensive Testphase eigentlich. Was wir vorhaben ab etwa Mitte des Jahres ist, wir wollen dann die Entwicklung massiv anziehen, weil wir relativ sicher sind, dass wir dann öffentliche Förderung bekommen in mittelgroßem bis sehr großem Umfang, je nachdem, wie viel Glück wir darin haben. Und bis dahin müssen wir noch ein bisschen Zeit überbrücken, ohne die Entwicklung abreißen zu lassen. Und deshalb haben wir eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext gestartet, die noch bis zum 14. läuft und wo wir hoffen, genügend Geld zusammenzukriegen, dass wir die Zeit bis Mitte des Jahres überbrücken können.
Die Links zur Startnext-Kampagne findet ihr in den Shownotes, by the way. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Das sind 1-2 schöne Filmchen, habt ihr dafür produziert. Sehr eindringlich, finde ich, die das nochmal sehr gut wiedergeben. Ich hatte auf jeden Fall viel Freude daran, mir das anzugucken. Daniel, mal kurz so in die ferne Zukunft geguckt. Ich weiß, jetzt machen wir mal kurz broaden the view, also weiten mal den Blick. Was ist damit noch möglich? Was ist so die Vision hinter Sciara noch?
Es gibt mehrere Aspekte dieser Vision. Das erste ist, dass wir das ganze Europa und später weltweit betreiben wollen, weil natürlich Deutschland nicht der Haupthebel ist aufs Klima, sondern nur einer von vielen. Die Software ist dafür vorbereitet, mit beliebigen Sprachen umgehen zu können und so weiter. Und wir sammeln auch schon internationale Partner in Italien, in Spanien, in Slowenien, in den USA, um das entsprechend da ausrollen zu können. Der zweite Visionsblick ist, dass wir das als neuen Kanal der Bürger zu Politikkommunikation eigentlich einführen wollen. Denn das, was die Teilnehmer, die sehr häufig Bürger sein werden, in der Simulation tun, ist eben viel mehr als eine Umfrage. Denn sie können mit ihrem wahrscheinlichen realen Verhalten sichtbar werden unter simuliert realen Umständen. Und das ist eine Art von Informationen, die es bisher so eigentlich gar nicht gibt oder nur im Rückblick. Und dann muss man immer sagen, ja, zu spät. Und in Bezug auf das Klima haben wir diese Chance nicht mehr, Sachen auszuprobieren und hinterher in 10 Jahren zu sagen, oh, hat nicht geklappt, machen wir nochmal, weil dann ist das mit dem Klima schon zu sehr aus dem Ruder gelaufen. Insofern ist das für uns eine neue Art der Kommunikation zwischen Leuten, die Entscheidungen treffen und Leuten, die von diesen Entscheidungen betroffen sind.
Okay. Schön. Ich komme noch mal zum Abschluss ganz auf den Anfang zurück. Ihr habt ja bestimmt mit eurem Modell schon verschiedene Simulationen gestartet. Anhand dieser Simulation, was ist das wahrscheinlichste Modell für die Zukunft? Es lässt mich nicht locker.
Da muss ich einen Moment lang drüber nachdenken. Ich bin fast dabei, mich zu weigern, ein Modell für die Zukunft oder ein Szenario für die Zukunft anzusagen, weil dafür haben wir einfach noch nicht wirklich tief genug reingeschaut. Aber unabhängig von dem, was ich glaube, was die Modelle ausspucken werden, was man nicht sagen kann, sonst würden wir das nicht machen. Meine persönliche Meinung ist, dass wir es schaffen werden, einen Kipppunkt zu haben auf dem allerletzten Drücker. Und dass wenn wir diese Chance nicht hätten, dann bräuchten wir die ganze Veranstaltung nicht machen.
Let the games begin. Daniel, ich danke dir recht herzlich und wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Bleiben wir dran, vielleicht machen wir nochmal eine Episode und spielen es mal gemeinsam. Wäre vielleicht auch mal ganz gut, ein bisschen Online-Gambling irgendwie im Sciarra-Spiel als Podcast aufgenommen. Ich drücke euch jetzt fürs Crowdfunding in den nächsten Wochen erstmal herzlich die Daumen. Und stelle fest, dass Zukunft wahnsinnig komplex ist, oh Wunder, wie Gegenwart auch schon und wie die Vergangenheit auch, aber dass wir jetzt tatsächlich, glaube ich, eine Möglichkeit haben, nicht mehr menschliches Verhalten anzunehmen, sondern zu beobachten und in zukünftiges Verhalten zu überführen. Die Daten sind dafür da, die Wissenschaft ist dafür da, jetzt muss es quasi nur noch gemacht werden. Ich bin gespannt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frank. Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, die Fabrik für immer wird dieses Online-Spiel von Daniel Tramberg und Sciarra natürlich vorne bis hinten durchspielen, so lange bis die Menschheit gerettet ist. Natürlich auch, weil wir dann wissen, dass die Marken und Unternehmen, für die wir auch als Agentur arbeiten, auch gerettet sind. Weil sie möchten wir weiterhin unterstützen mit nachhaltiger Kommunikation für ihre Vision. Denn Zukunft ist für immer. Und genau diese nachhaltigen Bekenntnisse zum Klimaschutz werden immer mehr Markentreiber. Und darum geht es in der nächsten Episode der Fabrik für immer mit Professor Dr. Carsten Baumgart von der HWR Berlin. Er hat dort das Institut für Marketing inne, ist Experte in Markenbildung und wir reden mit ihm über Greenwashing, über nachhaltige Markenführung und alles das, was man richtig und falsch machen kann. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn in der